Profil. Podcast.
Die angeschlagene Signa-Gruppe rund um den Tiroler Investor René Penko braucht dringend Geld, sonst drohe dem Konzern die Zahlungsunfähigkeit. Darüber sprechen heute im Politik-Podcast Anna Thalhammer, Chefredakteurin von Profil. Hallo Anna.
Guten Tag.
Und Chefreporter Stefan Melicher. Hallo Stefan.
Hallo.
Eine deutsche Signa-Tochter hat bereits jetzt Insolvenz angemeldet. Das ganze Imperium braucht dringend einen Investor. Kolportiert werden aktuell 500 Millionen, die bereitgestellt werden sollen. Was passiert eigentlich, wenn dieses Geld nicht aufgetrieben werden kann?
Das ist wohl die Kernfrage in dem Ganzen, an der auch wir uns bei den Recherchen ein bisschen abarbeiten. Das Problem bei Signa ist, dass es wahnsinnig schwer zu durchblicken ist. Es ist kein stringent organisierter Konzern, sondern das sind eher mehrere Gruppen in der Gruppe, die da nebeneinander stehen. Und es ist ein bisschen schwer zu durchblicken, wer da jetzt konkret wofür im Moment dieses viele Geld tatsächlich benötigt. Davon wird auch abhängen. Falls es nicht aufgetrieben werden kann, wer dann möglicherweise in Insolvenz gehen muss. Bevor man das nicht ganz genau weiß, lässt sich schwer einschätzen, wie konkret die Auswirkungen sein werden. In Deutschland betrifft das offensichtlich eher eine interne Managementfirma. Da ist jetzt noch nicht von den großen Bauprojekten sozusagen die Rede, die es ja in Deutschland auch gibt. Die Frage wird sein, wann sich das Ganze dann einmal tatsächlich eben auf die Immobilien durchschlägt, falls es soweit kommen sollte, die ja eigentlich der Kern von Signa sind.
Mhm. Ich meine, das ist ja wahnsinnig viel Geld, diese kolportierten 500 Millionen, die da im Raum stehen. Aber ist in einem Konstrukt wie der Signa, ist das ja vielleicht dann gar nicht so viel Geld, wie das im ersten Moment wirkt. Oder warum können die das jetzt nicht aufstellen?
Also es ist natürlich schon viel Geld, wenn man es nämlich flüssig braucht. Also das Signa ist ein Milliardenunternehmen oder eine Milliardenunternehmensgruppe, aber viel des Wertes besteht natürlich in den Immobilien, die Gruppe besitzt. Und wenn man dann plötzlich Geld braucht, um zum Beispiel Verbindlichkeiten bedienen zu können, dann stellt sich eben die Frage, kann ich diese Immobilien oder kann ich Teile davon rasch genug verkaufen zu einem vertretbaren Preis, um dieses Geld aufstellen zu können oder nicht. Und es gibt einen Unterschied zwischen rasch verfügbaren liquiden Mitteln und unter Umständen Milliarden, die aber nicht sofort flüssig gemacht werden können.
Du hast jetzt erst am Montag berichtet, dass ein Viertel der Anteile vom prestigeträchtigen Goldenen Quartier in der Wiener Innenstadt verkauft wurden. Geht es bei diesem Verkauf auch darum, einfach schnell Geld zu machen?
Das ist natürlich eine Vermutung, die man da haben kann. Wir haben angefragt, was denn der genaue Grund dafür ist und bis dato keine Auskunft erhalten, aber zumindest die Vermutung liegt schon auf der Hand, wenn man bei so einem prestigeträchtigen Projekt dann einen Investor direkt in das Projekt hinein nimmt, dass es da dann wohl auch darum geht, dadurch eben Geld in die Kasse zu bekommen. Das ist jetzt eine Vermutung, die nicht ganz fern liegt.
Wie nachhaltig wäre das jetzt eigentlich, wenn es doch noch möglich wäre, dieses Geld aufzutreiben?
Naja, das muss man sich anschauen, wie die Baustellen beieinander sind, wie die Zinslage ist. Also es wird wahrscheinlich einmal helfen. Es wäre wichtig, damit man überhaupt eine Fortbestandsprognose für das Unternehmen machen kann, damit der Herr Geiwitz, der geholt wurde, um das Unternehmen zu restrukturieren, überhaupt zu arbeiten anfangen kann. Wer anders, als man das glaubt, tut er das momentan nicht. Weil eben nicht klar ist, ob er überhaupt einen Auftrag hat oder ob dann eh ein Insolvenzverwalter bestellt wird. Aber ohne diese Finanzspritze ist klar, dann wird es abgewickelt oder Teile davon.
Was würde denn so eine Insolvenz für so ein riesiges Konstrukt wie die Signa eigentlich bedeuten?
Ja, für die Signa ist das eine, aber die Frage ist, was bedeutet es denn zum Beispiel für die ganzen Banken, die irrsinnig viel Geld hergegeben haben? Die fürchten sich davor, auch vor dem sogenannten Ketchup-Flaschen-Effekt, dass sie plötzlich quasi Eigentümer von ganz vielen Immobilien wären, die sie dann irgendwie am Markt anbringen müssen. Also das wäre eher für die Finanzlandschaft insgesamt ein Problem als für die Signa, und für René Penko dürfte es ja überhaupt keins sein, weil offensichtlich hat er sein Geld eh ganz gut gebunkert.
Das ist ein gutes Stichwort. Könnte René Penko, immerhin einer der reichsten Österreicher, das Geld, das jetzt so im Raum steht, nicht einfach selbst zuschießen?
Ja, offensichtlich ist es so, dass sich eben die anderen Mitgesellschafter vor allem über eines irrsinnig ärgern, und das ist, dass René Benko bisher noch nichts von seinem eigenen Geld da hinein bezahlt hat. Mhm. Das ist zumindest das, was wir hören. Er könnte schon, aber ja, warum sollte er?
Aber da geht es für ihn darum, sein eigenes Vermögen zu sichern.
Ja, aber das hat er in seinen Stiftungen gepackt und offensichtlich hat er nicht unbedingt ein großes Interesse daran, bisher es herauszunehmen, beziehungsweise wird das schon auch ein bisschen ein Spiel sein mit den anderen Gesellschaftern, dass man schaut, wer ist bereit, was hineinzuzahlen. Stefan, wie schätzt du das ein?
Ich glaube auch, dass da in Wahrheit ein Pokerspiel läuft unter einigen der reichsten Investoren, nicht nur Österreichs, sondern wahrscheinlich Mitteleuropas. Wir haben vor wenigen Wochen erlebt, dass Hans-Peter Haselsteiner an die Öffentlichkeit gegangen ist, was überhaupt ein einmaliger Vorgang, glaube ich, war in der Geschichte der Signa, um da auf den Tisch zu hauen in Richtung René Benko eben quasi auszurichten, dass er sich, das waren nicht seine Worte, aber der Subtext, gefälligst zurückziehen soll. Also da geht es jetzt natürlich in dieser heiklen Situation darum, dass Investoren einerseits möglichst wenig klarerweise verlieren wollen, andererseits geht es auch um die Frage, wenn man das Ganze jetzt zukunftsfit bekommt, kann schon der Punkt kommen, wo Investoren überlegen, wieder Geld hineinzugeben. Aber klar ist, wer das zuerst macht, wer sich da zu schnell bewegt, ist im Nachteil. Weil alle anderen sich dann denken, naja, okay, der tut eh und dann muss ich nicht mehr. Und ich glaube, dass da im Hintergrund durchaus eben gepokert wird, abgewartet wird, wie verhält sich der jeweils andere, auf wer hat mehr Druck, etwas zu tun, das wird eine entscheidende Frage sein. Und am Ende des Tages sollte eine Insolvenz ausbleiben, was ja durchaus auch möglich sein kann, und das Ganze quasi eigenständig saniert werden, dann wird man da eine Art Gesamtpaket schnüren und jeder muss halt jetzt darum kämpfen, dass er den besten Deal bekommt, weil dann wird es zu spät sein, wenn das einmal festgezurrt ist.
Aber hängt das auch damit zusammen, dass jetzt die Rolle des Sanierers Ant Geiwitz, Anna, du hast ihm schon erwähnt, noch nicht so klar ist oder dass er das noch nicht quasi in die Hand nehmen konnte?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich nicht einschätzen. Ist eine unbefriedigende Antwort, aber es stimmt. Stefan, du?
Ich kann es auch nicht einschätzen und ich kann nur wiederholen, es ist ganz, ganz schwierig, bei der Signa tatsächlich hinter die Kulissen zu blicken, und die Einblicke, die man erhält, muss man mitunter auch mit Vorsicht genießen. Das zeigen einfach die Erfahrungen und Recherchen der letzten Jahre. Man muss sich ja nur vor Augen halten, dass René Benko eigentlich ja schon seit Jahren keine tatsächlich tiefgreifende Funktion nach außen hin zumindest gehabt hat. Er war Vorsitzender des sogenannten Beirats. Das ist kein gesellschaftsrechtliches Konstrukt eigentlich. Mittlerweile ist er sogar von der Website der Signa verschwunden. Bis gestern waren dann diese Persönlichkeiten noch angeführt. Aber er war jetzt weder formell Geschäftsführer noch Manager. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, ob er nicht in Wahrheit eher derjenige gewesen ist, der trotz allem in den entscheidenden Fragen hinter den Kulissen zumindest die Fäden gezogen hat. Also da ist einfach nach außen so viel unklar und das ist auch ein so kompliziertes Konstrukt mit Dutzenden, Hunderten Firmen. Ich kann mir auch denken, dass selbst jemand mit viel Erfahrung wie der Herr Geiwitz da vielleicht ein Problem dabei hat, sich selber innerhalb kürzester Zeit einen wirklich tiefgreifenden Überblick zu verschaffen, wer da jetzt mit wem innerhalb dieser ganzen Gruppe vertraglich verbunden ist, verbandelt ist, beteiligt ist und was das alles für Konsequenzen hat, wenn man da an Schräubchen zu drehen beginnt.
Jetzt ist ja eins der großen Probleme der Signa-Gruppe ja die steigenden Kreditzahlungen. Hätte man das nicht früher schon abschätzen können, dass sich das in diese Richtung entwickeln würde?
Naja, es war natürlich jetzt einmal eine ungefähr 15-jährige Periode des billigen Geldes, also mit ganz niedrigen Zinsen. Die Signa hat das offensichtlich durchaus exzessiv ausgenutzt, muss man sagen. Jetzt kann man natürlich sagen, man hätte es ein bisschen weniger aggressiv oder deutlich weniger aggressiv tun können, weil ja wahrscheinlich die Zinsen irgendwann wieder steigen werden. Auf der anderen Seite muss man sagen, der jetzige Zinsanstieg kommt natürlich auch aus zwei Sondersituationen heraus. Das eine ist die Corona-Pandemie gewesen, die dann letztlich den Zinsanstieg eingeleitet hat. Und der ganz starke Zinsanstieg ist durch den russischen Einmarsch in der Ukraine und die Verwerfungen auf den Energiemärkten passiert. Trotzdem waren wir dagegen offensichtlich nicht gut genug gewappnet. Es spielen da einige Faktoren eine Rolle, es sind auch die Baukosten extrem gestiegen und der Effekt kann da auch durchaus ein indirekter sein. Die Baukosten steigen, die Zinsen steigen, damit werden diese ganz großen Projekte weniger rentabel. Und Investoren wiederum stehen vor dem Thema, dass sie Investitionen suchen, mit denen sie die hohe Inflation ausgleichen wollen und dann vielleicht nicht mehr in Immobilien gehen, die weniger rentabel sind. Und das ist, glaube ich, eines der Probleme der Signa-Gruppe, dass es einfach jetzt nicht mehr so golden erscheint, wenn man da Geld hineingibt.
Auch ein wichtiges Stichwort von dir, die Bauprojekte. Es gibt ja viele Prestigeprojekte, unter anderem in Wien, in München, aber auch zum Beispiel der Elbtower in Hamburg, die sich ja noch im Bau befinden. Was könnte mit diesen Projekten passieren jetzt?
Also in Deutschland steht einmal alles vorerst. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, zumindest in Österreich, dass man versuchen wird, Baustellen zu verkaufen. Das ist irgendwie sehr unattraktiv. Leute, die eine Baustelle kaufen, haben ein großes Risiko, auch was Haftungen betrifft, ob alles ordentlich gemacht wurde. Das heißt, man wird eher versuchen, aus den Bestandsprojekten, wenn überhaupt, was zu verkaufen. Mhm. Und bei den anderen Dingen wird man schauen, wird vielleicht so sein, dass andere Investoren, die schon drinnen sind, die restlichen Anteile kaufen, aber bisher gibt es dann noch relativ wenig Bewegung.
Also beim angesprochenen Elbtower in Hamburg wird immer wieder kolportiert, dass der Logistikunternehmer Kühne das Projekt übernehmen könnte. Der Herr Kühne ist selber auch an anderer Stelle Investor im Signa Imperium. Das könnte durchaus ein bisschen ein Modell sein, dass man das sieht, dass eben Investoren, die anderswo bereits bei Signa investiert sind, direkt in Projekte hineingehen. Das sieht man eben beim Goldenen Quartier in Wien, beim Elbtower in Hamburg ist davon die Rede. Es kann ein bisschen dazu kommen, dass sich eben diese Investoren hier unter Anführungszeichen die Rosinen herauspicken, möglicherweise dann an anderer Stelle auch wieder Geld hineingeben, wenn es einen Gesamtsanierungsplan gibt. Aber das ist jetzt tatsächlich ein bisschen Zukunftsmusik, weil jetzt stellt sich einmal die Frage, wo kommt das viele Geld her, das man jetzt in ganz kurzer Zeit benötigt?
Oder in Deutschland gehört ja auch zur Signa-Gruppe die Kette Galeria Karstadt Kaufhof. Was würde eine Insolvenz eigentlich für diese Kaufhäuser bedeuten und die tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Also der Herr Geiwitz hat schon auch öffentlich gesagt, dass er bei einer Restrukturierung die Signa auf ihr Kerngeschäft, nämlich die Immobilien, zurückführen möchte. Das heißt im Umkehrschluss, dass alle diese Dinge, die Handelssparte und ähnliche kleine Sachen, die es da gegeben hat, wohl abgestoßen werden sollen. Also da wird man wohl einen Käufer zu finden.
Haben die überhaupt eine Zukunft, diese klassischen Kaufhäuser?
Ich gehe schon gern hin.
Da gibt es unterschiedliche Expertenmeinungen, glaube ich, dazu, ob das in der Breite, das eine oder andere Projekt sozusagen macht wahrscheinlich Sinn, ob das als grundsätzliches Konzept wirtschaftlich Sinn macht. Gibt es in Deutschland durchaus Zweifel daran. Für die Signa ist es ein bisschen schwierig auch einzuschätzen, weil es eine indirekte Folge gibt. Also man kann das Handelsgeschäft zwar abstoßen, letztlich hat man dann die Immobilien, in denen das Handelsgeschäft drinnen ist und dort idealerweise Miete bezahlt, damit die Immobilien etwas wert bleiben. Es wird sich dann in der Folge die Frage stellen, findet man andere Mieter für diese Immobilien, bessere schnell genug. Also es ist auch da nicht so, dass man das wahrscheinlich ganz über Nacht ohne Folgewirkungen tun kann.
Für manche Immobilien, zum Beispiel für das KDW oder so, würde man wahrscheinlich leichter Käufer finden wie für andere.
Klar, das KDW ist natürlich ein sowas wie das Goldene Quartier in Wien sozusagen. Das ist einfach ein Projekt oder eine Immobilie, die ja für mehr steht als nur für eine Immobilie, sondern da findet sich vielleicht jemand, der sagt, ich will einfach das KDW haben oder ich will beim Goldenen Quartier beteiligt sein und nicht, ich will bei einer sonst namenlosen Immobilie in Innenstadtlage investiert sein. Ich glaube, das ist da vielleicht schon noch einmal ein Unterschied.
Anna, du hast es schon angesprochen, das Privatvermögen auch von René Benko, aber kann man jetzt schon abschätzen, was das Ganze für ihn bedeutet?
Na, wir haben das zuerst diskutiert auf Forbes, offensichtlich war es mehr als alle anderen, die haben geschätzt, dass sein Privatvermögen um die Hälfte geschrumpft ist. Wir wissen es aber nicht, weil es ist alles in Stiftungen gebunkert und in Stiftungen kann man nicht reinschauen, leider noch immer nicht. Wäre vielleicht auch wieder mal ein Anlass, das Stiftungsrecht zu ändern. Ja, und wo er tatsächlich selbst mit Haftungen drinnen hängt oder nicht, auch das ist etwas, was wir nur ganz schwer einschätzen können, weil dem werden wahrscheinlich Verträge zugrunde liegen, die öffentlich nicht einsehbar sind, die Signer immer schon sehr intransparent war und Benko immer schon ein großes Geheimnis um solche Sachen gemacht hat. Insofern schwierig. Was man schon sagen kann, dass es in Zukunft schwerer haben wird in der Geschäftswelt als vorher.
Vielleicht abschließend noch, könnte man jetzt schon abschätzen, welche Auswirkungen eine mögliche Insolvenz auch jetzt europaweit für andere so riesige Immobiliengruppen haben könnte?
Also die Auswirkungen von einer Insolvenz an sich sind vielleicht, ich weiß nicht, ob es da direkte Folgen gibt, abgesehen jetzt von Baufirmen zum Beispiel, die ja Lieferverträge haben, die dann in Probleme kommen könnten. Das Problem besteht unabhängig von einer möglichen Signa-Insolvenz. Signa ist jetzt die Spitze des Eisbergs, die wir da sehen. Die haben halt eine sehr, sehr aggressive Expansionsstrategie hinter sich und die Zeit des billigen Geldes, der niedrigen Zinsen, also sehr aggressiv ausgenutzt. Andere Immobilienentwickler haben das natürlich auch genutzt, vielleicht nicht in diesem riesigen Maß, nicht vielleicht so schnell, so groß, trotzdem aber auch, und es ist schon davon auszugehen, dass, was wir jetzt bei Signa als Spitze des Eisberges sehen, letztlich eine ganze Branche von mittleren und großen Immobilienentwicklern betrifft, die stehen alle vor denselben Problemen. Mhm. Sie müssen mehr Geld für Finanzierungen auf den Tisch legen, sie haben steigende Baukosten und die Investments in dem Bereich sind weniger attraktiv als noch vor ein paar Jahren. Und damit hat sicher nicht nur die Signa zu kämpfen, wenn auch natürlich jetzt im Moment wahrscheinlich unmittelbar am stärksten, aber dass da sonst niemand betroffen ist, das würde ich ausschließen. Das betrifft noch ganz viele andere auch und da wird sicher noch einiges geben, was auf uns zukommt und worüber wir auch weiterhin berichten werden natürlich.
Da möchte ich gleich eine Leseempfehlung anschließen. Der Profil hat eine große Geschichte darüber geschrieben, wie schlecht es der Baubranche geht und dass Signa nur der Anfang war. Können Sie auf unserer Homepage www.profil.at nachlesen. Ist von zeitloser Schönheit.
Liebe Anna, lieber Stefan, vielen Dank für diesen Einblick in diese doch sehr komplexe Materie, die sich auch stündlich oder zumindest täglich ändern kann. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Vielen Dank.
Danke.
Dankeschön.
Mehr zum Thema auf Profil.at.